Jeder und jede hier von uns im Raum sehnt sich doch nach heilen Beziehungen, nach Harmonie, nach Friede und Glück. Aber ganz oft sieht die Lebenswirklichkeit eben anders aus. Auch der Ort, der besonders für Geborgenheit, für Harmonie steht, ist manchmal das Gegenteil davon, die Familie. Jeder und jeder hier im Raum, denke ich, kann aus seiner Familie oder aus anderen Familien Geschichten von Streit, von tiefen Konflikten, ja sogar von Zerbruch und von Unfrieden erzählen. Leider schämen sich dann die meisten dafür, weil sie meinen, versagt zu haben, wenn das in der Familie vorkommt. Aber so wichtig Familie auch ist, heile Welt ist sie nicht. In der Bibel werden etliche Familien vorgestellt, von denen ich zumindest froh bin, da nicht zugehört zu haben. Das fängt an bei Adam und Eva mit Mord und Totschlag, geht weiter über Abraham und Sarah, Isaak, Rebekka, Jakob, Rahel, alles Familien mit dicken, dicken Konflikten. Heute stelle ich Ihnen eine starke Frau vor, die auch Teil eines solchen Familienkonfliktes war, eben Hagar. Ich lese aus Genesis 16 die Verse 1 bis 15. Da heißt es: Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin, also Sarai, gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Da sprach er zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deinem Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Soweit Worte des lebendigen Gottes. Die Bedeutung des Namens Hagar ist unklar. Es gibt das Volk der Hagriter, die so in Nordarabien leben. Vielleicht kommt sie daher. Und wenn sie im Text als ägyptische Sklavin bezeichnet wird, dann ist sie möglicherweise von dort nach Ägypten verschleppt worden, dort aufgewachsen. Im Buch Genesis gibt es 2 Geschichten über Hagar. Die erste haben Sie gehört, die andere werde ich später ganz kurz nacherzählen. Und weil Hagar im Neuen Testament von Paulus in Galater 4 für diesen Sinai-Bund steht und Ismael als Kind nach dem Fleische von einer Sklavin geboren bezeichnet wird, kommt Hagar bei uns Christen nicht so gut weg. Das fing schon in der frühen Gemeinde an. Eigentlich, wie ich meine, völlig unverdient, denn unser Text sagt, dass sie die gleiche Verheißung gehabt hat wie Abraham mit seinem Isaak. Großes Volk, großes Volk. Sie ist die einzige Frau im Alten Testament auch, die eine Ahnenverheißung bekommt. Also wo es heißt, aus dir wird ein ganzes Volk werden. Sie wird zur Ahnmutter der arabischen Stämme. Ein erster Punkt, immer Ärger mit der Leihmutter. Im Kapitel, das vor unserem Predigtext steht, wird Abraham ja der Sohn verheißen. Das wissen Sie möglicherweise. Und Gott schließt einen Bund mit Abraham. Und so voller Zusagen Gottes und fröhlich kommt er zu seiner Frau Sarah und macht die Erfahrung, sie ist unfruchtbar. Erst diese großartige Verheißung und dann spielt die Natur der ganzen Sache einen Streich. Es läuft nicht. Was ist das denn? Galt diese Verheißung denn nur für Abraham, großes Volk, und nicht für Sarah? War die außen vor? Sarah hat die Erfahrung gemacht für sich, nicht großartige Verheißung, sondern der Herr hat mich verschlossen, Vers 2. Die Vorstellung damals war, eine Frau hat so etwas wie ein Kästchen in sich, da kommt der männliche Samen rein und dann wächst ein Kind. Und Gott hat dieses Kästchen verschlossen, von Gott. Also, was tun? Wir haben eine großartige Verheißung, Kästchen verschlossen. Für Sarah ist klar, es muss etwas geschehen und so nimmt sie die Sache mit dem Nachwuchs in die Hand. Sie sagt, wenn nicht ich, dann muss eben meine Sklavin Hagar für mich schwanger werden. Also eine frühe Form tatsächlich der Leihmutterschaft. Und was Sarah hier tut, das ist für uns vielleicht fremd und verwerflich oder sonst was, war aber für die damalige Zeit überhaupt nicht ungewöhnlich. Damals in der Zeit der Erzväter war es durchaus Sitte, dass eine Frau eine Leibmagd mit in die Ehe brachte. Und über die durfte sie souverän verfügen. Und genau das macht sich Sarah hier zunutze und schlägt Abraham eben vor, schwänge sie und dann haben wir endlich ein Kind. Und diese Verheißung wird Wirklichkeit. Und weiter müssen wir wissen, dass zur damaligen Zeit es einen Rechtsbrauch gab, dass die Ehefrau bei eigener anhaltender Kinderlosigkeit dem eigenen Ehemann ihre Leibmagd, so heißt es, in die Arme legte, dass er mit ihr ein Kind zeuge. Wenn das funktionierte und sie schwanger war, dann musste die Magd auf den Knien der Herrin, so steht es im Alten Testament, dieses Kind zur Welt bringen, sodass das Kind angesehen wurde, als käme es aus dem Schoß der Hauptfrau sozusagen. Das war dann deren Kind, nicht mehr das Kind der Magd oder der Sklavin. Das heißt, Hagars Kind würde Sarahs Kind sein, rechtlich. Das heißt, Hagar hat in dieser Familie eine ziemlich schlechte Stellung, schwache Stellung. Und sie war dennoch, wie wir später sehen wollen, eine starke, eine ungewöhnlich starke Frau. Und da müssen wir noch wissen, dass zur damaligen Zeit Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, gesellschaftlich geachtet waren. Die hatten keine Chance, weder wirtschaftlich noch sonst wie. Die waren sehr geachtet, das war sehr grausam für sie. Und was ist mit Abraham, dem Patriarchen, dem Verheißungsträger? Der sagt ja gar nichts in unserem ganzen Text. Er sagt, ja gut, mach mal mit der, was du willst, ich halte mich da raus. Er macht alles mit, was Sarah ihm vorschlägt. Der hat zwischen den beiden starken Frauen offensichtlich keine wirkliche Chance. Und eigentlich ist es ja gut, liebe Männer, wenn wir auf Frauen hören. Aber in dem Fall und auch schon einmal vorher in der Bibel, nämlich als Adam auf Eva gehört hat, das war nicht ganz so gut. Wir lernen darauf nicht immer auf die Frau hören. Am Anfang läuft dann für Sarah alles nach Plan, aber dann läuft das Ganze aus dem Ruder. Hagar ist nämlich eine stolze, eine starke Leihmutter und da hat niemand mit gerechnet. Sie zeigt Sarah, ich bin vitaler als du, guck mal, ich habe das Kind von Abraham in meinem Bauch, was ist bei dir? Nichts. Sarah fühlt das natürlich, Konkurrenz, böse, sie geht zu Abraham, beschwert sich und nochmal, er sagt, ich halte mich raus, macht ihr das unter euch aus. Und es heißt dann im Bibeltext, da demütigte Sarah sie, sodass sie vor ihr floh in Vers 6. Das heißt, Sarah wird Hagar schikaniert haben, sodass diese stolze Hagar keinen anderen Ausweg sah, als abzuhauen, als wegzulaufen. Und das war ja wirklich eine Verzweiflungstat. Wo konnte diese Schwangere denn hin? Wer würde sie denn aufnehmen als schwangere Frau? Aber tatsächlich, sie wählt lieber das Risiko, diesen Aufbruch sozusagen ins Ungewisse, als dort zu bleiben. Was ist das für ein Schlamassel, den wir jetzt haben? Und das alles nur, weil Gott eine wunderbare Verheißung gegeben hat. Und Sarah versucht hat, die auf ihre Art umzusetzen. Und vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, in den ersten Versen keine Rede von Gott, der kommt gar nicht vor im Text. Der Bibeltext, finde ich, erzählt hier sehr schön, was geschieht, wenn in einem Menschen Halbglaube entsteht. Sarah war ja nicht ungläubig, die hat ja gedacht, ja, das wird was mit der Verheißung. Aber da war doch was in ihr, was sie daran hinderte, einfach zu vertrauen, abzuwarten, was geschehen würde. Für sie war klar, an den biologischen Realitäten, also meiner Unfruchtbarkeit, da kommt selbst Gott nicht vorbei. Also muss ich Gott nachhelfen. Das war ihr Plan. Ich muss die Sache selbst in die Hand nehmen. Und was dabei herausgekommen ist, das haben sie gehört. Halbglaube. Ich glaube, der ist nach außen oft viel aktiver als echtes Gottvertrauen. Wenn Gott nicht wunschgemäß handelt, dann wird er tätig, dann wird er energisch. Da kann ich so gut warten, hoffen, bis Gott handelt. Halbglaube, als ich das gelesen habe, da habe ich mich selbst ertappt gefühlt. Manchmal geht es mir doch so, da bin ich im Kopf Atheist. Da weiß ich doch, wie die Welt läuft, nach bestimmten Naturgesetzen, nach bestimmten Abläufen. Die sind doch klar und da hat doch Gott gar nichts zu suchen. Mein Glaube sitzt zwar im Herzen, aber im Kopf bin ich Atheist. Woran würde ich merken, habe ich mich gefragt, und ich frage euch das, woran würdet ihr merken, wenn sich Gott aus eurem Leben aus dem Staub gemacht hätte? Oder aus dieser Gemeinde, wenn wir immer weitermachen würden, aber Gott wäre gar nicht mehr da. Würden wir das irgendwie merken oder würden wir einfach alles so weitermachen? Was wäre dann anders? Wir haben doch alles ganz gut im Griff in unserem Leben, oder? Es sei denn, es passiert mal etwas Extremes. Sonst können wir doch alles selbst. Wozu brauchen wir denn Gott? Sarah ist so eine Macherin. Sie will ihr Leben kontrollieren und überschreitet dabei doch eine Grenze. Sie vergisst, Gott zu vertrauen und seinen Verheißungen Glauben zu schenken. Ich bitte Sie, passen Sie auf sich auf, dass Sie nicht so in diesen Halbglauben abrutschen. Im Kopf ein Atheist, Sie wissen, wie alles läuft, im Herzen ein Christ. Denn so hat sich Jesus tatsächlich das nicht mit dem Glauben und der Nachfolge vorgestellt. Deshalb nehmen Sie die Frage mit heute Morgen, wie ist das denn bei mir? Ist das auch so, dass ich im Herzen Gott vertraue, aber im Kopf ganz anders ticke? Wo zeigt sich das? Und was brauche ich, um mehr vertrauen zu können? Mein zweiter Punkt, Gott mag Wildesel. Hagar ist so mutig und so dumm, einfach wegzulaufen, ohne einen Plan B zu haben. Den haben wir ja immer, einen Plan B. Hagar nicht. Und ich glaube, es gibt Situationen, die man einfach verlassen muss, auch wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Beziehungen, die einen kaputt machen, Chefs, die einen demütigen, Gemeinden, die ein falsches Evangelium verkündigen, Familien, in denen seelischer oder körperlicher Missbrauch stattfindet. So ein Schritt braucht Mut. Mut der Verzweiflung. Und den hatte Hagar. Und dabei ist sie eine starke Frau. Und dann sitzt sie irgendwo in der Wüste an einer Wasserquelle. Einsam, ohne Plan, ohne Essen, mit einem Kind in sich. Hagar ist frei, natürlich, aber sie ist einsam. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Gefühl ja auch von uns. Und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt kommt Gott ins Spiel tatsächlich. Zum ersten Mal in unserem Text, als Hagar ganz unten ist, kommt ein Engel und spricht Hagar an. Er fragt nicht, wie heißt du? Das wusste er aus den himmlischen Datenbanken sowieso. Oder soll ich dir helfen, du arme, einsame Frau? Das heißt, er macht Hagar nicht klein, sondern er fragt ganz sachlich, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Das eine die Frage nach der Herkunft, das andere spannend, was für einen Plan hast du? Wo willst du hin? Die erste Frage beantwortet Hagar, wahrheitsgemäß, letztere lässt sie elegant unbeantwortet. Wusste sie natürlich nicht, sie hatte keinen Plan. Für viele von uns geht der Alltag bald wieder so richtig los Und ich hoffe, ihr habt einen Plan, wie es weitergeht für euch, für eure Kinder in den nächsten Wochen und auch Monaten. Und vielleicht sind ja auch welche heute Morgen hier im Gottesdienst, die gar keinen Plan haben, wie es mit ihnen weitergeht oder mit ihrem Leben. Ob das klappt mit der Schule, ob der gewählte Studiengang der richtige ist. Was ist, wenn ich in den Ruhestand gehe? Hoffentlich fasse ich an meiner neuen Arbeitsstelle Fuß, für die die neue herziehen. Hoffentlich bekomme ich Kontakt mit anderen Leuten. Kein Plan? Dann stehen alle Möglichkeiten offen. Das ist auch Freiheit. Aber es entsteht ein hohes Maß an Unsicherheit. Eins steht jedenfalls fest: Der Engel des Herrn ist auch dann bei dir, begleitet dich auch dann, und Gott sieht dich und hört dich und hat gute Absicht mit deinem Leben, wenn du keinen Plan hast. Achte darauf, was Gott dich fragt und was er dir durch seine Worte zu sagen hat. Vielleicht fragt er dich was ganz anderes. Der Engel gibt Hagar hier die klare Anweisung: Bitte geh zurück. Nee, nicht bitte, sag, geh zurück zu Sarah, demütige dich. Eine schlimme Herausforderung, schlimme Anweisung für Hagar, die stolze Hagar, glaube ich. Einfach zurückgehen, sich weiterquälen lassen? Ja, sagt der Engel, das macht Sinn, weil da kommt noch was anderes. Und dann sagt er Worte, durch die Hagar spürt: Ich habe ja doch noch eine Zukunft. Ich bin ja doch nicht einsam. Die Wüste ist ja doch nicht das Ende meines Weges. Hagar bekommt auch eine großartige Verheißung. Du wirst einen Sohn gebären und sollst ihn Ismael nennen. Und aus ihren Nachkommen soll ein großes Volk werden. Als sie das hörte, wusste Hagar, dass sie eine Zukunft hat. Sarah hin, Sarah her. Und wenn sie Hagar, diesem Neugeborenen, einen Namen geben kann, dann war sie doch mehr als nur eine Leihmutter. Dann würde das auf die Welt kommende Kind ihr Sohn sein, nicht der von Sarah. Ismael, das heißt wörtlich übersetzt, Gott hört. Und was ist das für ein Mensch, der auf Gott hört? Ein Mensch frei und wild wie ein Wildesel, heißt es hier. Der den natürlichen Konfliktzustand zwischen uns Menschen aller gegen alle repräsentiert. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Aber spannenderweise, auch dieser Bursche steht unter dem Segen Gottes. Ebenso wie Abrahams anderer Sohn Isaak. Gott mag eben Wildesel. Gott mag eben die Freiheit. Ich denke, an dieser Stelle kann der alttestamentliche Erzählung seine Bewunderung für die durch Ismael repräsentierten stolzen Beduinen, die ihren Nacken unter kein Joch beugen, nicht verhehlen. Kein Zweifel. Ismael, denke ich, wird seiner starken Mutter ein ebenbürtiger Sohn sein, auch stark und unabhängig. Und dann gibt Hagar nicht nur ihrem Sohn, sie gibt auch ihrem Gott einen Namen und nennt ihn den Gott, der mich sieht. Und auch die Quelle erhält den Namen, der nochmal das Gleiche sagt, nämlich Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Am Ende dieser Geschichte von Hagar stehen also drei Namen. Der Name der Quelle, der Name des Sohnes und der Name Gottes. Sie nennt Gott El-Roi, Gott, der mich sieht. Denn sie hatte erfahren, Gott hat mich ja angesehen, als ich da hockte in der Wüste. Sie, die Sklavin, die von niemand wirklich Ansehen bekommen hat, die als Leihmutter herhalten muss und dann gedemütigt wird, bekommt Ansehen. Sie, die übersehen wurde und nicht wertgeachtet wird, sie wird von Gott gesehen. Und das hat Hagar überwältigt. Und ich leite davon ab, für uns, genauso wie Gott Hagar sieht, so sieht er mich und so sieht er dich. Ob du allein und ohne Plan in irgendeiner Wüste sitzt oder ob es dir gut geht und du so richtig glücklich und zufrieden bist. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und davon leben wir, dass Gott uns ansieht, uns gnädig ansieht, voller Liebe. Kein Mensch kann ohne das Ansehen von anderen leben. Wenn Babys eine Zeit lang von ihrer Mutter nicht angesehen werden, und dann werden sie ganz schnell nervös. So ungefähr nach 30 Sekunden fangen die an zu plärren. Sie brauchen unbedingt Blickkontakt und dann ist die Welt wieder für sie in Ordnung. So brauchen auch wir Ansehen, das Ansehen Gottes, sonst ist die Welt nicht in Ordnung und wir müssen auf ihn sehen, selbst wenn wir nicht merken, wie sehr wir genau das brauchen. Ich weiß, es sind keine Babys und ich bin nicht Gott. Aber wie wirkt das so, auf einmal nicht mehr angesehen zu werden von dem, der hier vorne steht? Das ist zumindest unhöflich, glaube ich. Aber auch befremdlich. Sie und ich, wir leben davon, angesehen zu werden. Gott sieht dich. Der dreht sich nicht einfach weg, wie ich das gerade gemacht habe. Und deshalb gehe deinen Weg mutig und gelassen, wohin er dich führt, ins neue Schuljahr, in den bevorstehenden Herbst, in all die Herausforderungen, die kommen werden. Gott hört und Gott sieht mich. Wer diese beiden Namen so ganz am Ende der Geschichte im Ohr hat, der blickt nochmal ganz anders auf die Geschichte, die ich jetzt nacherzählt habe. Am Anfang war ja nichts davon zu spüren, dass Gott hört und dass Gott sieht. Am Anfang heißt es nur, Sarah bekommt keine Kinder und das hat Gott verursacht. Doch am Ende heißt es gerade wegen dieser Geschichte so, Gott sieht und Gott hört mich. Sieht man diese Geschichte von Hagar, also von ihrem Ende her, dann ist doch da die Gewissheit, dass Gott auch dann sehr genau hört und sehr genau sieht, wenn wir gar nichts von ihm spüren oder wenn wir sogar meinen, Gott hat sich weggedreht, der schaut mich gar nicht an. Und wenn Sie in einer Konfliktsituation in Ihrer Familie stehen, dann verzweifeln Sie bitte nicht. Warten Sie, wie es weitergeht und dann sieht alles ganz anders aus, denn Gott sieht und Gott hört Sie. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, ganz kurz noch, mehr vom selben. Mit Genesis 16, mit diesem Kapitel, ist die Geschichte von Hagar leider noch nicht zu Ende. Vielmehr wiederholt sie sich ein paar Kapitel, fünf Kapitel weiter, noch einmal, nach der Geburt Ismaels und Isaaks. Wieder wird Sarah auf Hagar eifersüchtig, als sie ihren Sohn Isaak mit Hagars Sohn Ismael spielen sieht. Sie fürchtet nämlich um die Stellung von Isaak und sieht in Ismael einen gefährlichen Konkurrenten. Wieder wird Hagar vertrieben und mit ihrem Sohn in der Wüste gerettet. Ich habe gedacht, ja, das gibt's auch. Immer wieder die gleiche Leier in Familien. Immer wieder die gleichen Muster. Seltsam, oder? Das ist zum Haare ausraufen. Das kann doch nicht sein. Alle Akteure in dieser Geschichte haben große Verheißungen bekommen. Leider werden sie dadurch nicht zu besseren oder sogar klügeren Menschen. Aber spannend, oder? Gott lässt ihnen ihre Verheißung, er nimmt sie auch deswegen nicht zurück. Er hört und sieht sie trotzdem. Und ich glaube, das ist auch ein Trost für mich und für sie. Auch wir haben ja als Christen große Verheißungen. Kinder Gottes, mit dem Geist Gottes begabt, Erben der Verheißung, die Gemeinde ist Braut Christi, Bau Gottes, sein Leib. Und was passiert? Auch wir scheitern doch im Leben, werden diesen Ansprüchen nicht gerecht, geraten in unlösbare Konflikte, bekommen das Leben manchmal nicht auf die Reihe. Und trotzdem, liebe Gemeinde, und das ist das Schöne, sieht Gott uns und hört Gott uns. Trotzdem lässt er mich und dich nicht fallen. Trotzdem schafft er aus dem Chaos unseres Lebens und unseres Handelns Heilvolles für uns und Segen für andere, wie bei Hagar. Amen.